Hey Daniel, was machst du denn da?
Hey Sandra, ich baue mir eine neue, coole Webanwendung mit Spring Boot.
Oh cool, du und Spring Boot. Welche Version denn? Die allerneueste?
Ja klar, die 5 habe ich jetzt hier im Einsatz.
5? Die gibt es doch noch gar nicht.
Doch klar, habe ich mir eben mit Claude Code generiert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready for Review. Die Folge Nummer 96, aufgenommen am 16.03.2026. Und wie immer dabei, die wunderbare, die einzigartige Sandra. Grüß dich, Sandra.
Einen wunderschönen guten Morgen, Daniel. Und heute gibt es mich nur einmal.
Das ist sehr gut, weil kurz gab es sich zweimal, ja?
Ja, aber nur ganz kurz.
Und ey, das war das erste Mal, dass ich hier in der Tastatur rumhacken durfte und sogar laut sein wollte. Das ist auch ein ganz neues, ganz neues Erlebnis.
Ja. Ja. Wie und geht's dir? Mir geht's gut. Die Sonne scheint rein. Ich habe blauen Himmel. Also das, was ich aus meinem Zimmer sehen kann. Und wenn ich mir das Bild von dir anschaue, bei dir scheint es auch sonnig zu sein.
Ja, bei mir ist auch sonnig. Ich habe so ein bisschen Déjà-vu. Ich habe irgendwie das Gefühl, als hätte ich die Woche schon 5 Podcasts aufgenommen. Aber
Nein. Ich weiß auch nicht.
Ja, nein, natürlich. Natürlich würden wir sowas niemals tun.
Nein, natürlich nicht. Also, ja. Wir nehmen höchstens einmal im Monat auf.
Ja, nee, das stimmt auch nicht. Jede Woche, also 4-mal im Monat, ja.
Okay, 4-mal, ja. Obwohl wir haben jetzt so ein Feedback bekommen, dass wir Hörer haben, die unsere Archive mal durchhören. Und da wurden wir aufmerksam gemacht, dass wir doch früher eine andere Schlagzeit hatte. Aber wenn ich mir die Stunden wieder anschaue, was eine Folge bei uns mal hatte, dann kommen wir wieder auf 4 Folgen pro Monat, oder?
Also ich würde sagen, so netto am Ende kriegt man im Monat von uns 4 Stunden.
Ja. Egal wie.
Ja, egal wie. Die Jingle hilft ein bisschen.
Aber nur ein bisschen.
Einmal ein Weg, genau. Ja, sehr schön. Hausmitteilungen haben wir, denn wir wollen nochmal nachfragen.
Genau. Also die 100. Folge steht vor der Tür, klopft schon ganz wild, macht die ersten Vorbereitungen. Und wenn ihr uns noch Grüße habt per Audio, gerne nochmal uns schicken. Wir freuen uns darüber. Und ja, ihr habt noch ein paar Folgen Zeit.
Genau. Und wenn ihr da was habt oder nicht wisst, wie ihr uns das zukommen lassen wollt, einfach die Sandra oder den Ready for Review Account bei Mastodon kontaktieren oder ihr kommt halt in den Discord rein und dann wird euch mit einem Upload-Link geholfen.
Genau, also wir haben da das Technische haben wir, glaube ich, da das einfach für möglich gehalten.
Ja, hoffen wir, ja. Aber wir freuen uns auf jeden Fall über alles, was da kommt. Und da wir jetzt schon die 96 haben, so langsam kommt die 100 wirklich näher, ne? Also ja. Noch einen Monat, wenn jetzt nichts Unerwartetes ausfällt. Aber ich glaube,
sieht ganz gut aus, genau.
Ja, letzte Folge sind wir ja eingestiegen ins Mafia-Geschäft und ich habe eine große Vorhersage getroffen.
Eine mega große Vorhersage.
Die irgendwie selbsterfüllend war, aber auch irgendwie nicht. Denn ich habe gesagt, es gibt entweder bei Amazon oder bei GitHub einen Incident. Und wir waren eben schon im Vorgespräch, wir haben das noch nicht zu Ende diskutiert, damit ihr was davon habt. Genau. ich würde sagen, also es gab auf jeden Fall Incidents, also wenn man hier die letzte Folge haben was verlinkt, GitHub Downfall sich anguckt, ist da bei GitHub kein Tag, der nicht rot ist.
Das ist richtig, aber ja? Bei Heise gab es keine Meldung.
Ja, schau mal, sie unterdrücken das schon, weil sie wissen, sie werden hier.
Genau. Nee, jetzt mal ernst. Also ich kann mir gut vorstellen, dass GitHub und Amazon jeden Tag Incidents haben. Nur was bei uns auch war, was wir wahrnehmen, ist ja das, was in den Meldungen kommt, ne?
Das stimmt, ja.
Und unser Gefühl her, dass es immer mehr werden, kommt daher, weil die Meldungen halt immer mehr werden.
Oder weil halt auch mehr passiert, ne? Also
ja,
es ist könnte ja mit gewissen Themen so ein bisschen zusammenhängen. Deshalb, ja, also ich sag mal, es ist nicht so ganz zugetroffen. Aber so ein bisschen.
Genau. Ein bisschen schon.
Also es war eher so ein Warnschuss, weißt du? Es war jetzt nicht der Pferdekopf wie im Paten, es war.
Genau, ja. Ja. Also es gab Inzidenz, aber jetzt nicht so, dass wir, also Also du hattest, also ich habe da jetzt nicht jeden Tag reingeschaut. Ich glaube, du hattest da eher eine höhere Motivation gehabt als ich.
Ich habe jetzt auch nur einmal die Woche reingeguckt und gerade eben vor der Folge, ob was ganz Rotes da gewesen ist, um mich zu retten. Ja, wir können aber alle Webseitenbetreiber beruhigen. Ich glaube, wir erwähnen heute keine großen Portale,
Nein,
die ausfallen können.
Nee, glaube ich auch nicht.
Ja, Sandra, dann hatten wir noch eine Umfrage.
Oh ja, wir haben eine AI-Umfrage gemacht und wir haben euch gefragt, ja, wie sollen wir mit dem Thema umgehen? Also wir merken halt, außerhalb des Podcasts, wir können uns dem Thema nicht verschließen. Also ich glaube, dann müssen wir echt auf einer einsamen Insel wohnen, ne? Ohne Internet.
Oh, wäre das schön.
Wir verschließen können. Und die Mehrheit, also rein zahlentechnisch, wünscht sich eine dedizierte Folge. In den Kommentaren war aber auch so, dass wir das auch ab und zu mal halt einfließen lassen. Doch können, wir sollen nur gucken, dass wir keine AI-Folge draus machen. Und wir haben uns jetzt mal entschieden, dass wir erstmal das zum Thema machen, ne?
Ja, quasi. Wir haben quasi auf gar kein Feedback gehört, denn wir haben es nicht in eine Giftschrankfolge gepackt und wir haben nicht eine ganze, sondern wir fluten jetzt eine ganze Folge damit, aber es wird im Titel drin stehen, weil wir im Titel, bin ich mir ziemlich sicher, das KI-Wort mit drin haben werden.
Ja, glaube ich auch, ja.
Und ansonsten ist es halt heute für euch eine sehr kurze Folge, weil ihr habt Kapitelmarken und wenn wir nachher zum Thema kommen, könnt ihr das skippen. Und ich glaube, wir können schon sagen, wir haben eine Lösung im Kopf, die es für Hörerinnen und Hörer einfach macht, AI-Themen zu übergehen, wenn euch einfach nicht danach ist, was wir voll verstehen können, denn das kann auch sehr nervig sein.
Auf jeden Fall, also sag mal so, wenn das dazu führt, dass wir Hörer damit verlieren, dann gerne Feedback geben, denn ich weiß aus meiner Sicht, ich höre einige Tech-Podcasts nicht mehr aufgrund dessen, weil sie mit AI überflutet worden sind. Und deswegen, wenn das uns auch droht, gerne Feedback geben, dann dämpfen wir es wieder ein.
Ihr seid da quasi unser Korrektiv. Ihr kennt da, glaube ich, unsere Einstellung zu dem Thema. Wir haben das ja auch sehr offen hier immer gesagt. Wir versuchen jetzt sachlich damit umzugehen und wir versuchen es nicht in jede Folge zu packen. Aber kann natürlich sein, dass wir da scheitern. Und da bitte wirklich, bevor es euch nicht gefällt oder euch Unbehagen bereitet, kommt gerne auf uns zu, dann finden wir eine Lösung, wie wir das kombinieren. Oder es wird wirklich halt Disclaimer geben und dann ist für manche Leute vielleicht eine Folge im Monat nicht so spannend. Ja, aber uns geht's ja darum, mit euch zusammen ein tolles Format zu haben und die Community motiviert uns. Und dann wollen wir nichts produzieren, wo Leute dann schlechte Laune bekommen.
Ich denke mal, das wird wie immer, wir geben der Sache mal, es ist ein Experiment und bei uns scheitern auch Experimente und da haben wir auch kein schlechtes Gewissen dabei.
Ganz genau, ganz genau. Genau, da wir heute ein Thema haben, also heute ist die Folge quasi komplett und unter einem Thema, es gibt am Ende ein bisschen Konsum, lassen wir den Ramsch heute weg. Wir haben einiges gesammelt. Der ist aber diesmal exklusiv im Newsletter. Das heißt, am besten natürlich geht ihr jetzt auf Ready for Review Dev und tragt eure E-Mail-Adresse da ein, damit ihr den Newsletter bekommt. Der ist auch frei von Tracking. Wir wissen gar nicht, wie wir an Tracking-Informationen kommen und wir haben es nicht integriert. Das heißt, ihr bekommt einfach nur ein Newsletter schön von uns geschickt. Und da ist diesmal viel drin. Wenn ihr das nicht wollt und sagt, na, ich hätte aber lieber ich hole mir das selber, bleibt weg aus meinem E-Mail-Eingang. Auf der Webseite findet ihr ein Archiv der meisten Ready for Review Newsletter. Ist auch ein To-Do offen. Aber es könnte etwas dauern. Das ist nämlich sehr nervig, da dran zu kommen und das zu migrieren. Deshalb.
Vielleicht erbarme ich mich ja auch nicht, unterstütze dich.
Ja, das Problem ist, du musst in die Datenbank da rein, weil du dann Dates ändern musst und alles. Das erlaubt die UI da alles nicht so einfach. Es ist nicht so, es ist einfach eklig.
Hast du mir nicht immer schon mal einen Abzug mal geschickt?
Doch, das kann sein. Ich habe den auch bestimmt noch irgendwo. Also es ist einfach, es ist kein schönes Thema. Es ist wirklich, also wenn du, keine Ahnung, jetzt einen schlechten Tag hattest, würde ich es nicht machen. Aber wenn du jemand sagst, oh, war das heute alles angenehm? Und du brauchst einen Downer.
Oder zum Abreagieren.
Das könnte auch sein. Also deshalb, ich bin mir auch mit jeder vorbeigehenden Woche nicht so sicher, ob das so einen Mehrwert noch bietet. Aber ja, ich verstehe auch
ja,
das.
Ja, man kann es auch wegdiskutieren, hast du vollkommen recht.
Genau. Wir schauen mal. Es ist auf der Liste. Wenn ihr jetzt sagt, ich vermisse aber meinen Lieblings-Newsletter, dann den würde ich sofort migrieren. Da seht
also
ihr mal.
Also ich gebe ja zu, das ist so mein innerer Monk ist daran schuld.
Ja. Und mein innerer List-Monk ist da noch so ein bisschen mit am Struggle. Ich teile das, aber es ist auch noch nicht, es wird nur sehr lange dauern. Also, außer die Sandra hat jetzt irgendwie voll die motivierte Woche und
voll die motivierte Woche. Okay.
Macht das dann. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Thema. Den Ursprung, der war basiert auf einem Artikel, der jetzt auch im Newsletter gewesen ist, vom Simon Willison. Und ich würde das Thema mal so zusammenfassen, KI und Open Source. Brauchen wir überhaupt noch Open Source, wo wir ja an Libraries alles in, ich sag mal, 20 Minuten selbst generieren können. Ne? Also ich mache meinen Cloud Code auf, ich werfe ein bisschen Geld rein, wenn ich das überhaupt brauche, und sag ihm hier, ich möchte ein Java-Projekt machen, ich möchte da eigentlich Spring Boot haben, die und die Funktionen. Ich möchte dieselbe API haben, dieselben Imports, alles, generier mir mal bitte was. Und in der Theorie, ne, gehen wir jetzt mal gerade am Anfang noch nicht zu kritisch damit um, habe ich 20 Minuten halt später da Code bei mir, der ist womöglich getestet und vielleicht auch reduziert auf das nur, was ich brauche, ist vielleicht sogar besonders performant, weil ich gar nicht irgendwelche Altlasten drin habe, die so Frameworks drin haben. Und ja, wofür brauche ich denn noch die Community, Sandra?
Ja, eine gute Frage.
Das war Ready for Review.
Also es ist echt ein Downer eigentlich, ne? Also ich glaube vielleicht, woher das hochkam. Also im Python-Projekt, dieses Projekt Chardet von was 2006 von Mark Pilgrim kreiert worden ist, wurde neu geschrieben in der neuen Version 7 und wurde komplett, also neu geschrieben, also neu generiert. Und ich glaube, der Aufhänger war hier auch gewesen, dass gleichzeitig auch eine Relizenzierung halt stattgefunden
genau.
hat. Genau. Und das ist halt so weit gekommen, dass sogar Mark Pilgrim sich wieder aus der Rente sich gemeldet hat. Also man kann da positiv sehen. Viele meinten so, okay, Mark Pilgrim gibt es noch. Alle freuen sich, dass es ihm gut geht. Aber das hat ihn bewogen, sich mal zu melden. Was ist da passiert? Ja, die aktuellen Maintainer haben halt einmal das komplette Projekt nochmal neu generieren lassen. Und die nennen das halt ein Green Room Implementation. Also ich habe was Neues gelernt. Ich kannte diesen Begriff nicht. Kanntest du den Begriff?
Nein.
Und das ist ein kompletter Rewrite, in dem Fall aber mit KI generiert, und haben das unter neuen Lizenzen halt gestellt. Und ich glaube, so wie ich das die Diskussion auf GitHub verstanden habe, Mark Pilgrim ärgert sich vor allem über die neue Lizenzierung an der Geschichte. Und daraus ist eine große Diskussion entstanden, wo unser Thema herkommt. Brauchen wir da noch überhaupt noch Libraries, wenn wir uns alle Sachen nochmal neu generieren lassen können? Und ich glaube, das ist so der Aufhänger an der ganzen Sache.
Genau. Und ich versuche jetzt mal gerade die Argumentation der Maintainer so ein bisschen zusammenzukriegen. Die haben quasi gesagt, hey, unsere KI, die hatte gar keinen Zugriff auf die alte Version. Wir haben nur spezifiziert, was wir haben möchten. Und dann hat die das halt entsprechend generiert. Natürlich in viel besser, bunter, schöner, schneller, alles. Und von daher ist das gar kein Problem, denn wir haben ja einfach was Neues generiert, basierend auf einer Spezifikation von uns. Und wenn die KI nicht auf dem Code war und den sich nicht kopiert hat, übrigens, wenn ihr genauer guckt, ist das nicht ganz wahr, aber wir vereinfachen mal, ne, dann ist das ja in Ordnung. Also ich habe mir jetzt angeguckt, wie ist die API, vielleicht habe ich auch schon die API reduziert für mein neues Spring Boot und ja, ist doch wunderbar.
Ja, genau. Und die Gegenargumentation ist halt, naja, so stimmt das ja nicht, denn das Python-Modul, der Code von diesem Python-Modul wird ja auch in den Trainingsdaten drin sein.
Ja.
Und wenn, so wie die halt die LLMs halt funktionieren, die gucken sich halt die, das heißt, sie gucken, das ist schon Vermenschlichung, ne? Sie analysieren halt die Spezifikation, gucken, was auf ihren Trainingsdaten, was darauf am besten halt passt, und oh Wunder! Ich hab da was. Ja. Und wird wahrscheinlich nicht alles 1:1 sein, aber es kommt dem Original sehr nah.
Es ist ja noch was anderes, was vielleicht nochmal das Thema KI sogar noch ein bisschen rauslässt. In der Sekunde, wo du so eine Spezifikation schreibst, ne, die Python-Library kenne ich jetzt nicht, ich bleibe jetzt bei Spring, weil wir uns da beide so ein bisschen auskennen, du ein bisschen mehr. Wenn ich sage, ich möchte hier so eine Annotation haben, die heißt @controller, oder ich möchte hier so ein Repository haben und ich will einen oder ein @JPA-Repository, das will ich da oben ranschreiben können und dann macht das das und das und folgende Methoden sind im Interface und das passiert im Hintergrund. Da sind ja viele Patterns und Ideen dabei, die habe ich vorher auch vielleicht nur als Anwender woanders gesehen, nämlich in der Library, die ich da verwende. Ne? Und es ist ja nicht nur, dass das der geschriebene Code aus meinem Empfinden, korrigiere mich da gerne, du bist da viel tiefer drin, das ist ja nicht nur der geschriebene Code, der irgendwie unter einer Lizenz steht, das ist ja auch eine Architektur dahinter. Da sind ja auch APIs, ist ja auch ein Ergebnis, das irgendwie mitlizenziert ist. Und das einfach 1:1 zu kopieren, ja, und sagen, ich habe ja selber nur eine Spezifikation genommen, die ich vielleicht selber geschrieben habe, weil ich Maintainer bin, das heißt, ich kenne das Ding aus und in- und auswendig, ist die Frage, verstößt das nicht auch schon gegen die Open-Source-Lizenz in dem Rahmen?
Also ich glaube bei Pattern nicht, weil, also jetzt aus dem Java-Ökosystem, ich meine Quarkus und Spring Boot haben ähnliche Pattern.
Aber haben die ein Lizenzproblem?
Das weiß ich jetzt nicht.
Sind wir auf dünnem Eis, ne?
Ja, jetzt sind wir auf dünnem Eis, das weiß ich jetzt nicht. Da würde ich aber jetzt, also ich persönlich würde da jetzt nicht so hart ins Gericht gehen, weil dass die Pattern halt wiederverwendet worden sind. Da lebt ja auch, also du kannst ja ein Muster haben, aber verschiedene Implementierungen dazu oder verschiedene Schwerpunkte. Das würde ich jetzt nicht so als kritisch sehen. Was ich aber eher kritisch halt sehe, ist, wenn ich eine Spezifikation schreibe für etwas, was ich kenne, da bin ich ja von dem, was ich kenne, ja schon beeinflusst. Und das fließt ja schon in meine Spezifikation mit ein. Und wenn das Ergebnis, das rauskommt, was dem Original sehr ähnlich ist, dann ist das irgendwie eine selbsterfüllende Prophezeiung aus meiner Sicht.
Mein Punkt ist eben auch nicht, also ich finde ja okay, dass man sich Sachen abguckt und nachmacht. Ja. Ich glaube, es ist auch eine schöne Fingerübung, wenn man in Java Tiefen rein will, mal zu gucken, wie entwickelt man denn so eine Dependency Injection?
Und natürlich. Ich kenne sogar eine Firma, die ihren Werkstudenten als Aufgabe gibt, bitte ein eigenes Dependency Injection Framework schreiben, damit sie einmal lernen, wo die Haken und Ösen an der ganzen Sache sind.
Genau, da spricht überhaupt nichts dagegen. Ja. Also das zu sagen, okay, das implementiere ich und ich schaue mir das an, wie andere das machen. Wenn du dann nett bist, sagst du, hey, es reicht ja meistens schon ein Hinweis. Ne?
Genau.
Diese API haben wir uns da angeguckt oder wir sind inspiriert von, ich denke mal, die das machen, werden sich da schon intensiv mit beschäftigt haben. Ich finde halt das Krasse, wenn ich morgen Maintainer von Spring bin, also ungefähr 10 Jahre, nachdem das keiner mehr verwendet hat, und dann nehme ich diese Argumentation und ich nehme diese Spezifikationen und alles und baue das nächste Spring darauf aufbauend, finde ich halt schwierig. Ne? Und
ich glaube, der Vergleich ist, ich glaube, was das hier kritisch macht, das ist so, also nehmen wir mal einen Fall vor dem KI-Zeitalter. Wenn ich jetzt hingegangen wäre, hätte ein Spring Boot Code kopiert, gepastet, hätte einen anderen Package Name genommen, vielleicht ein paar Namen anders geändert, vielleicht ein paar zu Zeilen Code anders geschrieben, aber es wäre, man hätte gesehen, dass die Ähnlichkeit kommt, dann hätte ich auch auf jeden Fall keine Tage vergehen, hätte ich da einen Shitstorm bekommen. Und das ist das, was die aus meiner Sicht die LMs genauso machen. Die nehmen das, weil Spring Boot oder die anderen Sachen halt in den Trainingsdaten drin sind. Die kopieren sich das, ändern das halt ein bisschen ab und verkaufen dann das Ganze als Neues.
Ja, das führt mich ein bisschen zu der Frage, ist die Community da eigentlich selber schuld? Weil sie ja quasi das auch ungewollt, das Fundament für diese proprietären KI-Produkte erstellt haben.
Na, aber was heißt schuld? Ich meine, also ich wurde nicht gefragt, ob mein Code zu den Trainingsdaten gehören darf oder nicht.
Mhm.
Also das ist, also Schuld ist dann schon so eine großes Wort. Also ich meine, ich weiß, also Vielleicht habe ich da auch was verpasst, aber ich habe das davon erfahren, dass das zum Trainingsdaten benutzt worden ist, nachdem Copilot halt veröffentlicht worden ist, also nachdem es schon genutzt worden ist. Ich weiß nicht, hattest du schon dann andere Meldungen gehört? Oder vielleicht stand das sogar in AGBs, aber als guter Internetbenutzer liest man das halt nicht, ja.
Also ich weiß auch nicht, ob Henne-Ei-Problem, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus und oder mein Gefühl hier ist, dass man das später mitbekommen hat und dass die Modelle schon trainiert waren. Es ist ja auch nicht nur Copilot, sind ja alle Modelle.
Ja,
Und da war offen
genau.
zugänglicher Code, ist ja nicht nur auch auf Code, geht ja auch auf Bücher und alles, ne?
Genau.
Alles, was sie scannen konnten, haben sie irgendwie genommen, um ihren Kontext aufzubauen, um diese Funktionalität zu erreichen. Und ja, wahrscheinlich ist es ein Nebennachteil des Internets in dem Falle, dass die Daten halt öffentlich abrufbar waren. Und ja, von daher, um die Frage selbst zu beantworten, ich glaube, die Community hat natürlich insofern das Fundament dafür gelegt, unabsichtlich.
Genau,
Aber sie,
unabsichtlich hat sie das
ja.
für Fundament gelegt, genau.
Und dafür hat man etwas bekommen, um das man nicht gebeten hat, wenn man böse ist. Ne? Also so mancher Open Source Maintainer, glaube ich, sagt, nee, habe ich nicht drum gebeten, wollte ich nicht. Und ja, basierend auf den Daten. Und deshalb ja, sehe ich das halt auch, um nochmal zum Ursprungspunkt zu kommen, weil wir den Aspekt ja vorher gerade ein bisschen bewusst ausgelassen haben. Ne? Ich gebe eine Spezifikation rein, die basiert auf dem, was ich habe, was du gerade schon gesagt hast, und der Code, der dafür als Basis verwendet wird, basiert auf dem Code, den ich da quasi jetzt in Anführungszeichen neu schreibe. Das ist schon kritisch zu beurteilen, würde ich jetzt mal sagen.
Und ich bin ganz böse und stell mal die Behauptung hin, eigentlich ist es Kopiererei, nur in schlecht.
Das schlecht würde ich jetzt mal
Also schlecht
rauslassen. Ja.
im Sinne von, dass es keine 1-zu-1-Kopie ist und darauf bezieht sich das schlecht.
Ja. Das ist halt, das ist. Ich höre jetzt schon Leute, die sagen, ja, aber schau mal, die haben bestimmt X-Security-Dinger gefunden und wer weiß, was optimiert. Und die Performance ist um X%, zweistelliger Prozentsatz hochgegangen. Das sind aber für mich dann auch wieder nur die. Da ist der Fehler schon passiert. Ne? Also, wenn man gesellschaftlich sieht, was KI macht, ne, wo auch bestehendes Wissen genutzt wird und da werden gute und schlechte Sachen mitproduziert. Es hat ja irgendwie alles irgendwie so eine Basis. Und da ist es, glaube ich, ein Problem. Ne? Im Endeffekt haben wir proprietäre Software, denn für mich sind die Modelle wie proprietäre Software. Und die wird verwendet, um offenen, in Anführungszeichen, Code zu generieren. Ja.
Ja, kommen wir mal zu einem anderen Aspekt, was du am Anfang gesagt hast. Brauchen wir da überhaupt noch Open Source Libraries? Ich meine, so ein Apache Commons ist aus der Java-Welt, brauche ich nicht mehr. Ich meine, so eine String-Utility kann ich mir dann jetzt selber generieren.
Konntest du vorher auch. Also ganz ehrlich, also eine Diskussion, die ich schon oft geführt habe, ist die, dass Leute dieser feine Balanceakt, wann schreibe ich etwas selber? Also brauche ich ein String-Utility, um 5 Transformationen auf dem String zu machen, weil der vielleicht eine Helfermethode dafür hat. Muss man abwägen, ob es die Dependency wert ist. Denn mit Dependencies kommen immer wieder, ne, kommen Vulnerabilities rein. Du musst das alles im Auge behalten, was da passiert. Jeder Major Change kann dich dazu zwingen, dich mit deinem Originalproblem wieder zu beschäftigen, gerade wenn du es nur für so eine Kleinigkeit hast. Und wenn du richtig Pech hast, ich habe es jetzt in einem Projekt gehabt, ne, die haben lange Zeit auf Moment.js gesetzt. Moment.js ist schon eine ganze Weile, sollte man das nicht mehr einsetzen. Und dann fängst du auf einmal an, das wegzumigrieren. Und das mit Date, was sowas ist, ich sag mal, wo nicht alle so sicher mit sind. Deshalb ist das für mich dieselbe Frage. Und ich stelle mir immer die Frage, ist das jetzt gerade noch Teil meines Produkts? Ist das das, was mein Produkt einzigartig und besonders macht, dass ich diese Funktionalität hier habe? Oder tobt sich da gerade nur einer aus? Und wenn ich Open Source dafür verwenden kann und das eine gewisse Qualitätsstandards erfüllt, dann ist das immer für mich die erste Wahl. Weil jetzt sagen wir mal, ich nehme hier mein Spring Boot 5. Das muss ich ja halt irgendwie maintain. Und weiterentwickeln.
Nein, du, also die Botschaft ist, auch das macht die KI für dich.
Natürlich, ja, aber was will ich das? Also will ich eigentlich, also ist das überhaupt Open Source, wenn ich da Code habe, den ich am Ende gar nicht verstehe und gar nicht maintainen kann und gar nichts dran machen kann? Ja, das ist die eine Frage und das gilt ja für die Library dann genauso. Wenn das einfach eine Blackbox ist, die irgendwas macht, ist die Unternehmensfrage, will ich jeden HTTP-Request, der gegen meinen Geldbringer, gegen meine Geldbringer-Anwendung geht, ne, durch so eine Blackbox laufen lassen, wo ich niemanden habe, der schnell was fixen kann.
Gut, und das ist die Argumentation ja auch bei Open-Source-Libraries. Ich glaube, der Unterschied ist halt hier, dass es eine Vertrauensgeschichte ist. Ich vertraue Commons aufgrund dessen, dass so viele Leute das benutzen und schon so viele Jahre, da dieser Code schon gemaintained ist. Ich vertraue halt den Commons-Maintainer, dass sie eine hochwertige Library zur Verfügung stellen, dass ich mich mit diesen Problematiken nicht mehr beschäftigen muss. Bei LLM-generierten Code, selber Sachverhalt, also kann sein, dass jemand anders das vertraut, aber ich vertraue, ich habe da nicht so ein hohes Vertrauen darin, wie bei einer Library. Und das Schöne ist, die Library ist ja deterministisch, ne? Wenn ich die Library einmal bei mir einbinde, da weiß ich, egal wo ich sie einbinde, sie funktioniert immer nach demselben Muster. Ja. Bei den LLMs ist das nicht immer gegeben. Natürlich kann ich dir sagen, ich kann jetzt das mit Skills und AngelMD das genau halt spezifizieren, aber dann frage ich mich so, ey, wenn ihr so viel Aufwand in diese MDs reinstecken müsst, wäre es nicht einmal billiger und nachhaltiger, das einfach mal selber runterzuschreiben, den Code, oder wirklich B, auf eine Open-Source-Library zu setzen?
Aber Sandra, die Skills, die kann doch die KI auch für dich generieren.
Ja,
und die Dokumentspezifikation doch auch am Ende.
Wieso braucht man uns dann eigentlich noch?
Ja, eben, ist die Frage. Übrigens, also wir machen jetzt einen Kaffee auf.
Genau.
Und das ist dann, statt Podcast, kommt ihr einfach vorbei, weil die ganzen ITler dann ja keinen Job mehr haben werden. Und dann könnt ihr uns so beim Reden zuhören.
Ja, genau, damals.
Damals, ist er noch. Stellen wir mal vor, ja. Ich frage mich halt die ganze Zeit, sagen wir mal, du brauchst ein Stück Technik, um am Leben zu bleiben. Herzschrittmacher oder sowas. Wolltest du, dass ein essentieller Teil davon von der KI autogeneriert ist?
Also ja, Menschen können auch Fehler machen, aber...
Ja, eben, aber...
möchte ich nicht. Ich möchte auch nicht eine Diagnose von einem LLM bekommen. Also...
Ich sehe das ja immer, wenn ich damit arbeite, als Hilfsmittel. Ne? Also wir werden das sicherlich irgendwann mal im Podcast thematisieren. Ich experimentiere ja da gerade ein bisschen mehr mit und probiere auch ein paar Sachen aus. Und ich glaube, dass der kritische Punkt ist, und damit komme ich gleich auf deine Frage zurück, ob man uns überhaupt noch braucht, habe ich ein Commitment, wenn ich das committe, wenn ich das bereitstelle, diesen Code? Ich meine, ich kann ganz krass gehen und die KI generiert die ganze Zeit nur irgendwelchen Code, dann habe ich die Kontrolle verloren. Und für mich ist dieser akzeptable Bereich, glaube ich, der, wenn noch ein Entwickler dahinter steht und auch wirklich das gereviewt hat, was er da abgibt, also dass der Commit wie von ihm ist, ne? Nur dass der Code halt quasi mit einem Tool mit erstellt wurde oder unterstützt wurde. Dann ist da ein höheres Vertrauen, eine höhere Qualität für mich drin, als wenn es einfach nur ist, ja, ich habe hier die Spec reingegeben und das sieht richtig aus. Ne? Und ich glaube, dass man deshalb, und das führt dann eigentlich wieder zu einer anderen Krux, nämlich ob man noch Junior-Entwickler braucht, gerade erfahrene Entwicklerinnen und Entwickler sehr, sehr, sehr wichtig sind jetzt in Zukunft. Weil einfach eine KI loslaufen zu lassen und zu machen, ich weiß es nicht. Also ich kenne niemanden, der nicht schon mal sehr, sehr falsche Informationen von der KI bekommen hat. Und ob ich darauf meine Software basieren lassen möchte, weiß ich nicht.
Also wenn ich mir so in den AI-Foren halt, ich oute mich, ich bin stiller Mitleser von den AI-Foren. Man muss ja wissen oder mitbekommen, was da so abgeht. Und ich habe den Eindruck, da wird einfach nur über Erfolgsstorys gesprochen. Die Sachen, die nicht funktionieren, über die wird gar nicht gesprochen. Ja. Und Darum kriegt man so leicht einen FOMO-Effekt, beziehungsweise kommen Zweifel auf, ob man wirklich mal da was verpasst. Und wenn man dann selber das ausprobiert, dann sieht man so halt, da wurden ein paar Aspekte halt weggelassen, beziehungsweise ich muss so viel Energie und Aufwand, Zeitaufwand reinbringen, dann weiß ich nicht, ob es dann wirklich dann Zeitersparnisse halt an der Stelle halt gibt. Und also da habe ich manchmal den Eindruck, dass auch paar gewisse Sachen halt verschleiert werden. Und natürlich kommt dann die Argumentation, ja, du setzt das falsch ein, und du musst dann mehr Zeit investieren und auch lernen, das mit dem System halt umzugehen. Auf der anderen Seite ist halt, wenn ich so viel Zeit reinstecken muss, um das richtig anzuwenden, wo ist dann der Produktions- oder der Effektivbooster an der Stelle? Und ich glaube da eher, dass es gefühlt schneller ist, als es wirklich zeitlich messbar schneller ist.
Ja, also das sind jetzt kommen wir natürlich sehr ins Spektrum. Also ich stimme dir dazu.
Das ist Spekulation, ne? Das ist natürlich Spekulation. Ich habe es auch nicht gemessen. Das geht halt nicht. Ich kann mich halt nicht klonen und Paralleluniversum aufbauen und dann sagen, hey, die Sandra B. ohne KI brauchte für die Aufgabe so viel Zeit und die Sandra A. in der KI-Universum hat so viel Zeit dafür gebraucht. Natürlich, das ist jetzt nur eine reine Spekulation an der Stelle.
Mein Eindruck ist, und das ist jetzt alles nicht belegbar. Also den Disclaimer muss man einfach dazu tun. Ne? Also wir haben ja auch drüber gesprochen, jetzt hole ich schon ein bisschen aus. Wenn du so Agenten einsetzt, wenn du das Tooling einsetzt, ist mein Eindruck gewesen, dass ich sag mal, und das sind jetzt geschätzte Zeiten, ich hab eine Anforderung für ein komplexeres Feature, da würde ich eine Woche dran arbeiten. Das gebe ich der KI mit so ein paar Markdown-Dateien, die halt braucht. Aber ich sag mal nichts, dass ich speziell geschrieben habe. Ja, ich habe ein ordentlich geschriebenes Ticket. Und da kommt nach 20 Minuten raus, und das können auch 10 Minuten sein oder keine Ahnung was, sag mal 20 Minuten kommt was raus, wo ich sage, okay, aber. Und dann ist einmal dieses Agile dabei, dass man, wenn man eine Funktionalität entwickelt, beim Entwickeln halt merkt, oh hier, ne? Ja. Eine Sache war vielleicht nicht so ganz bedacht oder das will ich jetzt noch mit drin haben. Und es kommen halt auch ein paar Sachen raus, wo du beim Entwickeln auch selber wahrscheinlich nochmal drüber iterieren würdest. Ja. Und dann iterierst du da noch ein paar Mal drüber, lässt nochmal drüber generieren, gibst nochmal neue Anweisungen und so weiter und so fort. Und dann sage ich mal, hatte ich nach 2 Stunden etwas, wo ich sagen würde, da hätte ich sonst eine Woche dran gearbeitet. Ist jetzt mal, also wie gesagt, dass die Zahlen, wenn die euch nicht passen, denkt euch andere Zahlen. Also es ist schon ein Beschleuniger. Aber ich weiß halt nicht, ob das alles so nachhaltig ist. Und ich habe selber gemerkt, dass ich da schon sehr viel Energie ins Review gesteckt habe, was ich auch noch stecken muss. Ja, wo sicherlich nochmal KI-Läufe drüber kommen, wenn man dann irgendwann sagt, hier, das passt aber jetzt gar nicht vom Design oder ne, das muss nur anders sein oder hey, das hast du ja gar nicht berücksichtigt. Deshalb ist da eine Beschleunigung drin. Also auch wenn ich 2 Tage gebraucht hätte für etwas, was sonst eine Woche dauert, ist das ein immenser Geschwindigkeitsboost. Ich weiß aber auch nicht, wie nachhaltig das ist und ob das wirklich sich so transportieren lässt auf jede Entwicklerin, weil das ist halt ein Multiplikator, ne? Und jetzt bin ich arrogant und sage, ich habe vielleicht knapp über der Null einen positiven Effekt auf ein Projekt, ja? Deshalb verspreche ich mir von einem Multiplikator, dass es positiv ist. Wenn man schon vorher eine -1 war, dann wird das halt nicht besser, sondern negativer, ne? Und schlechter. Dann wird der Code einfach generiert, ach ja, sieht richtig aus, hier fertig, kann gemerged werden und dann wird der Code halt über Zeit degenerieren, die technischen Schulden nehmen zu und. Oder Senior-Entwickler werden die ganze Zeit damit beschäftigt, das noch und nöcher zu reviewen und wieder zu gucken und immer wieder geht's dann zurück und dann wird eigentlich die wertvollere Ressource geblockt, die irgendwie versucht, das Ganze am Laufen zu halten.
Und die Frage ist, wie lange Senior-Entwickler so arbeiten wollen?
Ja. Weil es ist ja auch die Sache, was wenn du da die ganze Zeit, ich sag mal, AI-Slop bekommst, und das sehen wir ja auch in der Open-Source-Welt, da kommen ja auch sowohl diese Rückmeldungen, hey, wir werden hier geflutet mit KI, Pull-Requests, die überhaupt keine Grundlage haben, oder irgendwelche Libraries werden dann erstellt mit KI, damit man da eine coole Library hat, das heißt, es entsteht einfach mehr Müll in den Package-Repositories. Ja, ist das gut, ne? Oder dann kann ich auch wieder verstehen, wenn einer sagt, nee, ich review das nicht, was von der KI da kommt. Das ist ja, ne, das ist ja gar keine Qualität sichergestellt. Und da muss man halt, ich sag mal, diese feine Balance finden. Und dann kann ich natürlich die Fanboys und Girls schon hören, die dann sagen, ja, da musst du halt die richtigen Skills konfiguriert haben und dann ist das besserer Code, als man selber schreibt, ja. Aber auch dann wieder ist es, selbst wenn der Code dann okay ist, dann habe ich Code, der niemandem gehört, der niemand, wo niemand eine Ownership für hat, wo niemand, ich sag mal, dahinter steht, was da ist. Und das sind die Probleme, bevor das jetzt so klingt, als würde ich mich komplett der KI verschließen, die müssen adressiert werden, ne? Und das sind die, glaube ich, noch die einfach zu adressieren. Wenn ich frage, wo kommen die Trainingsdaten her? Ne? Was ist denn da passiert? Du hast so ein spannendes Buch, müssen wir auch nochmal in die Shownotes packen, da verlinkt. Ne? Also wo kommen denn die Informationen alles her und wie werden diese Modelle trainiert? Das sind ja gesellschaftliche Themen, die wir nicht einfach ignorieren können.
Ja, ich glaube, ich habe das mal in meinem Vorgespräch gesagt. Für mich, ich habe den Eindruck, dass diese ganze Diskussion, wir eine ähnliche Diskussion haben wie in den 70er Jahren mit Atomkraft. Denn du siehst auf ganz Short-Term positive Effekte. Also Atomkraft war das, sah ja so aus, ob man sehr schnell mit wenig Einsatz halt viel Energie bekommt. Und auf den Long-Term halt die Probleme erst anfingen, wie was ist mit Atommüll, was ist mit Aufbereitung. Wenn so ein Atomkraftwerk halt ein Leck hat, dann hat das halt Auswirkungen auf die Umwelt und solche Sachen. Und auch da muss man auch sagen, wurden die Leute, die das als Problem ansahen, auch als Spinner angesehen. Das war eine kleine Gruppe, die halt das angemerkt hat und daraus ist halt auch eine Bewegung gekommen. Und kann man so sagen. Ich glaube, das ist so eine Parallelität jetzt zu der KI halt. Ich verleugne es auch nicht, dass auf Short-Term wir Effekte haben, wo das auch funktioniert. Nur ich mache mir halt Sorgen, was die Langzeiteffekten halt sind. So wie die Befürworter von Atomkraft in den 70er Jahren das einfach versuchen, unter den Teppich zu kehren, so habe ich auch den Eindruck, dass diese auch bei den KI-Fanboys. Und ich nenne es wirklich nur Fanboys, weil zumindest in meiner Bubble ist es 99,99% Männer, die das so geil finden, dass man die Langzeiteffekte halt so gerne versucht, unterm Tisch zu kehren.
Ja, es ist, du hast da schon einen Punkt, ne? Und wenn du überlegst, dass jetzt auch noch Leute da sind, die wieder die Atomkraft wiederhaben wollen, weil sie sich davon immer wieder diese Effekte versprechen. Und natürlich, es sind ja auch Vorteile da. Es ist jetzt ja nicht so, dass alles an Atomkraft schlecht ist. Ja. Ja, aber auf dem Long Term, wie du schon gesagt hast, oder wenn das falsche Naturereignis eintritt, ist es nicht gut. Ne? Und ne, der schnelle Effekt, der schnelle Sieg, das schnelle Ergebnis gewinnt da bei manchen im Kopf. Und ja, wie du gesagt hast, Long Term ist das Problem, und das sehe ich bei KI halt, es ist bei Diskussionen wirklich teilweise anstrengend. Also wenn du zum Beispiel siehst, ja, jetzt muss ich das Thema nochmal rausholen, was ein Grog zwischenzeitlich produziert hat, mit dem richtigen Bildinput und richtiger Manipulation. Dann kann
wobei
ich,
das Richtige jetzt in Anführungsstrichen
in Anführungszeichen. Und ich als Vater, ja, Gewaltfantasien bekomme, wenn ich mir vorstelle, dass da was mit meinen Kindern wäre, ja? Was aber wohl, ich habe es selber nicht ausprobiert, Gott bewahre, möglich gewesen wäre, ja? Dann ist das für mich ein No-Go, technologisch gesehen. Da überschreiten wir Grenzen, gesellschaftliche Grenzen noch und nöcher. Und dass das so weit durchkommt, dass der Eindruck zumindest bei mir entsteht, ja, das Unternehmen sagt dann, ja, wir machen da was und 2 Stunden später sagen die, ja, wir haben es geknackt, dass das keine Konsequenzen hat und dass alles diesem Hype untergejubelt wird. Und ich auch Menschen kenne, die sagen, ja, es gehört da, das ist Teil der Entwicklung und das ist ja positiv, weil da kommt ja was Tolles bei raus ganz am Ende. Da wäre ich gerne besser. Da wäre ich gerne besser auch als Gesellschaft und würde gerne höhere Ansprüche an uns setzen. Ja, gerne haben wir irgendwann eine KI. Aber vielleicht nach Regeln, Normen, die wir auch als Gesellschaft so mittragen können. Ne? Und zwar nicht nur, wenn es gerade angenehm ist, sondern also auch wirklich nach den harten Kriterien. Das finde ich wünschenswert, das vermisse ich ganz stark in dieser Debatte. Und das macht mich dann auch manchmal ein bisschen pessimistisch, was diese Debatte angeht.
Und ja, ich kann, ich finde es auch traurig, denn gerade der Zweite Weltkrieg hatte eigentlich gezeigt, dass man nicht alles der Wissenschaft unterordnen sollte oder verargumentieren sollte. Und es ist irgendwie traurig anzusehen, dass wir schon wieder an dem Punkt sind, wo wir ähnliche Diskussionen wieder führen. Ich würde nicht sagen die gleichen Diskussionen, aber ähnliche Diskussionen.
Ja, also ich sag mal, der Vergleich ist bei mir im Kopf gewesen. Ich habe ihn jetzt auch extra nicht belastet, weil das auch, glaube ich, falsch ist, den zu belasten. In dem Falle. Ja. Und dann sind wir auf einmal bei, können wir unsere Leibe nicht gerade schnell selber generieren, bei kritischen gesellschaftlichen Themen.
Um da vielleicht den Bogen nochmal zurückzuspannen, einen Aspekt haben wir noch nicht angesprochen, aber das war schon früher schon das Problem. Das ist jetzt kein spezielles KI-Problem. Es geht auch um Lizenzierung von Open Source. Also ich war genügend Projekten, wo man gerne eine Library einsetzen wollte, das aber nicht tun konnte, weil das eine unter Lizenz ist, wo man seine eigene Software hätte veröffentlichen müssen, also GPL. Ich glaub, das ist GPL. Und da fingen die Entwickler an, halt den Source-Code reinzukopieren in den Projekten. Und dann habe ich den Jungs auch gesagt, Junge, das könnt ihr so machen, aber damit verstoßen wir auch gegen die Lizenzen. Und das ist ja halt auch so ein Aspekt, was bei den ganzen generierten Code-Stücken ich halt die Diskussion gerne weggelassen wird, ob das, was so dabei rauskommt bei der Generierung, überhaupt ob das irgendwelche Lizenzverstöße halt hat. Und ehrlich gesagt, ich kann das nicht bewerten, ob das, was rauskommt, ein Lizenzverstoß ist oder nicht. Also ich kann das so, wenn ich eine Library benutze, dann weiß ich halt, aha, diese Library ist unter dieser Lizenz und das kann ich entscheiden, wenn ich wenn das eine Lizenz ist, die halt allgemein bekannt ist, ob das jetzt ein Lizenzverstoß ist oder nicht. Also das ist so ist, glaube ich, das mittlerweile kriegt das jeder einmal einzelne Lizenzen, wenn du ein MIT oder Apache Lizenz oder Eclipse Lizenz hast, dann bist du auf der feinen Seite. Wenn du GPL oder LGPL hast, dann musst du ein bisschen genauer drauf schauen. Und wenn ich halt Code generiert bekomme, kann ich das halt nicht mehr überblicken. Natürlich kann man sagen, der Bling-Bling, Money in the Eye hat, kann sich da natürlich dann wieder Software verkaufen, Analyse-Software, die das halt analysiert. Aber ja, dann denke ich mir so, wir füttern dann eine Maschinerie damit, ne?
Ja.
Das Grundproblem gab es auch schon früher. Auch hier wieder ist die KI halt ein Multiplikator an der Stelle.
Und ich frage mich, wer am Ende die Rechnung bezahlt. Jetzt spielen wir mal das gerade durch. Ich habe jetzt mein Projekt gemacht mit Spring Boot 5. Und irgendeiner guckt sich den Code an und findet zig Lizenzverstöße da drin. Und sagt, oh, spannend, klage ich mal gegen, da gibt's Geld zu holen. Wer haftet denn dann? Ist das die KI oder ist das der Nutzer? Ja, und vielleicht wird das auch nochmal interessant. Genau wie bei den Security. Das Thema Security haben wir jetzt auch noch ein bisschen ausgelassen. Auch das ist ein ähnliches Ding. Also wenn mir die KI da die Security-Probleme reinbringt, dann haftet ja wahrscheinlich auch nicht das KI-Unternehmen oder das KI-Modell dafür, sondern das Entwicklerteam, das das reingebracht hat. Und da könnte man sich jetzt mal fragen, wartet da eine Klagewelle auf uns? Sind dann irgendwelche Unternehmen, die das durchziehen? Irgendwelche Lizenzhalter, die sagen, jetzt gibt's richtig Kohle? Oder ist das dann auch alles, ja, die KI darf das?
Ja. Und sag mal so, und du siehst ja im Alltag, und ich glaube, das ist unser IT-Tech-Alltag. Ich glaube, außerhalb der Tech-Bubble ist es noch nicht so weit verbreitet. Wie oft höre ich schon, ja, kann ich es dafür, das hat die KI rausgespuckt, ja.
Ich tue mich da immer mit diesem Vergleich, stimme ich erstmal zu. Ich halte meine Bubble immer so ein bisschen da raus, weil ich nicht weiß, ob sie repräsentativ ist. Weil sie sagt gerade, was ich gerne hören möchte, nämlich bei allen, die ich kenne, die jetzt gar nichts mit Technik zu tun haben, beobachte ich, dass ChatGPT vor allem, manchmal auch Gemini, das Googlen ersetzt hat.
Okay.
Gleichzeitig auch eine unfassbare Genervtheit, gerade beim Microsoft-Umfeld von Copilot-Buttons, die überall aufpoppen und überall KI und auch auf dem Handy KI ist. Das ist jetzt eine sehr, sehr isolierte Wahrnehmung von mir, dass ich da nur immer mitbekomme, dass Leute eher sagen, nee, will ich gar nicht haben. Ne, das Ding soll telefonieren, ich will Nachrichten drüber schreiben können. Von daher bin ich mal gespannt, wie dir, also kann ich die Gesellschaft da nicht so richtig beurteilen. Ist vielleicht auch nur so, dass da Unternehmen sind, die unbedingt KI verkaufen wollen, jetzt überall KI draufschreiben, aber eigentlich eine Nachfrage bedienen, die es nicht gibt. Und dann könnten wir Glück haben, wie bei den 3D-Fernsehern, die gibt's auch nicht mehr.
Ja. Genau. Und mein Haushalt war auch Opfer von dieser Werbekampagne.
Ja, wir sind da, ich weiß, es war einmal schwierig, einen Fernseher in einer gewissen Zeit vernünftig zu kriegen, aber widerstanden. Ausnahmsweise, endlich war ich mal, weißt du, immer muss ich mir das mit WhatsApp anhören. Jetzt habe ich endlich mal hier.
Nein, 3D-frei. Also zu meiner Verteidigung, ich lebe ja nicht allein im Haushalt, ne? Und ich hatte jemanden gehabt, der darauf bestanden hatte, einen 3D-Fernseher.
Ah, okay.
Und da wurde das dreimal genutzt und nie wieder. Da habe ich mir gesagt, das hat jetzt echt was gebracht. Und ich muss auch manchmal einfach auch mal nachgeben, sonst würde ich hier keine Beziehung mehr führen.
Okay.
Dann, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das ist ja immer ein Geben und Nehmen, weißt du?
Die ganze Zeit.
Man muss manchmal nachgeben und solche Sachen.
Das doch, das gehört auch dazu, ja.
Aber ich sag, bei 3D-Fernseher gebe ich gerne nach.
Ich bestelle mal einen 3D-Fernseher und sag, hier, Schatz, das ist jetzt mein Entgegen. Bitte was? Wofür?
Ja. Ich weiß gar nicht, gibt's noch 3D-Fernseher?
Weiß ich auch nicht. Ist ja auch total, also total uninteressant geworden.
Ja.
Also. Aber das wird mit KI wahrscheinlich nicht passieren, ne? Aber,
ja, genau.
Wie sehen wir das denn? Um jetzt mal so dem Ganzen so einen Bogen Abschluss zu geben. Was gibt uns denn Hoffnung, dass Open Source jetzt diese KI-Ära übersteht? Oder ist das gegeben? Oder was macht uns am meisten Sorgen in dem Faktor, wenn wir jetzt so gerade auf den Status quo gucken? Wie bewertest du das?
Also was mir Hoffnung macht, ist, dass ich sehe, dass vermehrt Open Source Projekte halt von GitHub abwandern, mit der Begründung halt, um diesen AI-Slop halt zu entgehen. Das heißt, da gibt man sich die Gegebenheit nicht hin, sondern versucht aktiv was dagegen zu arbeiten. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass viele Maintainer einfach dann aufgeben. Aufgeben in vielerlei Facetten. Einmal, dass sie dann aufgeben, das Open-Source-Projekt halt zu pflegen. Und das ist halt, es ist halt traurig, weil dann fehlt man halt Vielfalt. Und auch hingeben, dass sie dann einfach sagen, okay, dann öffne ich die Pforten und versuche dann eine AI Lösung halt daran zu finden, die ich der AI da nutzen kann. Und da muss ich sagen, okay, dann muss ich die Zeit zeigen, ob das jetzt wirklich jetzt hilft oder ob das halt wieder neue Probleme halt schafft. Aber erstmal würde ich das erstmal kritisch betrachten, wenn man AI dann entsprechend dann Zugang halt gibt. Und also sich dann hingibt. Also das ist halt Aufgeben auf eine vielerlei Art und Weise. Und bitte jetzt nicht kommen, ja, es gibt bestimmt paar positive Beispiele. Was meine Wahrnehmung ist, dass die Negativbeispiele einfach den positiven Beispiel überwiegt. Und ja, so wie bei Atomkraft, ne? Die Negativeffekte sind halt schwerwiegender als die positiven Effekte. Daniel, wie siehst du das?
Also ich kann mir eigentlich eine Welt ohne Open Source nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Unternehmen oder so gehen würden. Ich kann mir aber auch nicht, also rein aus KI basiert, also eine Weiterentwicklung der Technologien, der Frameworks, der Libraries, der Patterns vorstellen, der nur AI getrieben ist. Also das kann ich, also da fehlt mir die Fantasie für. Ich glaube, das Spannende sind bei diesen ganzen Projekten immer die Leute, die auf einmal eine andere Idee haben, die was anders ansehen, die auf einmal sehen, oh, hier im Hardware-Bereich hat sich was gedreht. Ich kann jetzt ein Problem von damals ignorieren und deshalb habe ich eine Library, die auf einmal was ganz anderes macht, ja, aber viel performanter. Das sehe ich bei KI noch nicht, dass das kommt. Meine Angst wäre eigentlich die größte Sorge, dass es da eine Stagnation gibt. Ne? Also, dass wir niemals Spring Boot 5 erleben, weil na, die KI funktioniert ja damit und irgendwie kriegen wir alles abgedeckt und ab und zu gibt es mal einen Security-Patch. Mir macht das Sorgen mit den Security-Incidents. Ich glaube, dass wir da, allein wenn ich mir vorstelle, wie viele Leute auch, auf der einen Seite ist es ja super cool, ne? Das muss man ja mal dazu sagen, ne? Wieder wie ich sag jetzt nicht wie Atomkraft, aber es ist super cool, dass Leute in ihrer Freizeit auf einmal ein Side-Projekt einfach hochfahren können. Von mir aus werfen $200 in irgendein KI-Modell, produzieren sich ein Tool daraus, mit dem sie $300 oder von mir aus auch $300,000 damit verdienen können. Das machen die alles in ihrer Freizeit nebenbei. Super cool. Aber was da an Security-Problemen aufkommt, ne? Und überall wird Software deployed und Agenten haben auf irgendwas Zugriff. Prompt Injection ist ein Thema. Da kann ich mir sehr, sehr schlimme Dinge vorstellen. Und da sehe ich überhaupt nicht, dass es da eine Bewegung in die Richtung gibt. Irgendwie ist es dieses, vielleicht auch vom Hype getrieben, naja, wird schon passen und dann macht die KI das. Ne? Dann sage ich, make secure, hahaha, und dann klappt das. Das ist mir nicht, das geht mir nicht weit genug und ich habe ein bisschen Angst wegen den gesellschaftlichen Themen, also wo diese Daten herkommen, dass das nicht unbedingt legal ist, wie sie kommen, dass es gesellschaftlich vielleicht auch teilweise verwerflich ist, wie die Daten kommen, auch was mit den KIs gemacht werden kann. Ja, ich verstehe die technische Begeisterung, wie toll das ist, ein fotorealistisches Bild erzeugen zu können, ne, nur durch eine Texteingabe. Ich glaube aber nicht, dass wir, dass technischer Fortschritt alles ist, was uns definiert, sondern dass das hier, dieser ganze Spaß stabiler und besser funktioniert, wenn man da ein gewisses Wertegerüst hat, was gewisse Entwicklung halt verbietet. Ich hoffe mal, wir finden das mit der KI, das ist Open Source, um es jetzt so wieder darauf zurückzuschrecken, Lösungen findet. Ich meine, GitHub hat da ja auch Druck, die bauen ja auch inzwischen jetzt Tooling in die Richtung, KI unterstützt, ja, um den Maintainern so, zu helfen. Ja. Das heißt, sie haben da schon Druck. GitHub kann sich auch nicht erlauben, dass alle Open Source Projekte da weggehen, weil das würde Kettenreaktion, glaube ich, auslösen. Und ich hoffe auf eine Normalisierung des Marktes da. Es wird bleiben, es wird ein wichtiges Tool sein. Aber vielleicht noch mal leicht anders. Ja,
ja. Ja, vielleicht machen wir jetzt mal zum Thema, also jetzt nicht die nächste Woche oder irgendwie in der Zukunft, wo wir mal berichten, wo wir LLMs halt einsetzen. Also ich spreche mich da auch nicht frei. Ich wäre ja dumm, wenn man das Tooling nicht einsetzt, wo das halt hilft, ja.
Ja.
Die Frage ist halt, wie man und wo man das halt einsetzt.
Ja.
Und wenn Interesse besteht, können wir gerne mal eine Folge machen, wie wir LLMs einsetzen.
Was mich auch sehr freuen würde, ist, das sind natürlich jetzt unsere persönlichen Meinungen, wir haben jetzt ungefähr eine Stunde aufgenommen, jetzt 9.35 Uhr, also ungefähr eine Stunde haben wir aufgenommen. Eure Meinung ist uns da, glaube ich, auch sehr, also glaube ich nicht nur, weiß ich, bei Mastodon, Discord und so weiter und so fort oder von mir aus per E-Mail, findet ihr auf der Webseite alles. Da würde ich wirklich sehr gerne mal wissen, wie ihr das bewertet. Auch gerne, wenn ihr da positiver der KI einstellt. Vielleicht sind wir auch zu negativ gewesen. Also ich habe mich schon bemüht, positiver zu sein oder ich sag mal neutral zu sein. Aber es gibt gewisse Themen, wo es halt schwer fällt. Und ich finde, da hat jeder, da bin ich an einem offenen, ich sag mal sachlichen Austausch immer interessiert. Und da würde ich mich drüber freuen. Und wenn wir den bei Discord haben, können mehr Leute dran teilhaben. Aber auch eine E-Mail immer gerne.
Genau. Ich glaube, da machen wir die Schublade wieder zu.
Genau, der Giftschrank wird wieder abgeschlossen, das Schloss kommt wieder dran, zumindest für diese Woche. Feedback haben wir jetzt schon ein paar Mal drum gebeten. Denkt an die Audiomitteilungen, auch das würde uns sehr, sehr freuen, wenn das kommt. Theoretisch übrigens auch zu anderen, also wenn ihr zu der Folge jetzt unbedingt Audio reinreden wollt, können wir auch als Hauptmitteilung Audio reinspielen. Da muss ich zwar mir schnell was überlegen, wie wir das in unseren Aufnahmeflow integrieren, aber auch das ist aus meiner Sicht kein großes Problem.
Daniel, die besten Ideen kommen dir während der Aufnahme, ne?
Ja, genau, weil da habe ich wieder aufzudenken. Ja? Leg mich wieder schlafen, ne? Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, genau, genau.
Genau.
So, aber unsere allerliebste Kategorie haben wir noch auf der Liste.
Jetzt hast du mich voll erwischt, weil ich gerade komplett vergessen hatte, dass wir das noch haben. Aber natürlich, wir haben nämlich Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und du warst wieder bei Arte unterwegs.
Genau, und der liebe Frank hat mich drauf hingewiesen, bei Arte gab es wohl Thementag Autos oder Autorennen im Allgemeinen. Und da hatten wir eine spezielle Dokumentation über Le Mans empfohlen, habe ich mir auch angeschaut, ist in den Shownotes und ja, also fand ich sehr vielschichtig, ein bisschen historische, aktuelle Entwicklung, was macht die Strecke so besonders, da wurde auch ein Aspekt halt angelegt, halt Frauen im Motorsport, also echt eine vielschichtige Dokumentation. Und das war jetzt keine Dokumentation, wie man von vielen kennt, wo die ganze Historie aufgegriffen wird, sondern auch auch kam halt auch Fahrer zu Wort, die dann auch erklären, was diese Strecke halt besonders macht und die Atmosphäre und das Drumherum und auch das Dorfleben, welche Auswirkungen haben das die Rennstrecke auf das Dorfleben und so weiter. Also eine vielschichtige Dokumentation an der Stelle. Danke an Frank für den Tipp.
Ja, vielen Dank. Und ich habe einen Podcast mitgebracht. Ich weiß nicht, ob es für dich was ist, weil du bist ja nicht der große Lage der Nation-Fan, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Also sag mal so, sie haben mich verloren, sag mal so.
Ja, ich höre die Lage der Nation immer noch gerne und die haben jetzt mehrere Side-Projekte gestartet, aber mit anderen Hosts. Also es gibt einmal was Kennzeichen E heißt das, glaube ich, da geht es um E-Mobilität. Da habe ich noch nicht reingehört, das interessiert mich jetzt nicht so sehr. Was ich aber ganz spannend fand, abonniert habe und auch weiterempfehlen kann, ist der Podcast Cybernation. Cybernation.fm ist die URL. Und da sprechen Dr. Alexandra Paulus, Johannes Steger und Dr. Sven Herpich über Themen aus, ich sag mal, aus der Cybersecurity-Sicht. Ne? Also sie hatten zum einen, ist jetzt ein bisschen schon älter, die Folge, Ende Februar, diesen DDoS-Angriff der Deutschen Bahn zum Thema. Und dann gab es einen Angriff auf den polnischen Energiesektor, der womöglich auch mit staatlichen Akteuren involviert waren. Und ich fand das beides sehr interessant. Es ist nicht super technisch, aber es ist so technisch genug so für mich. Also ich glaube, könnte ich jetzt auch meinen Eltern abspielen oder Verwandten, Freunden, die nicht in der IT sind, die würden das verstehen. Also die Angriffsmuster werden dann erklärt, was die Probleme sind. Es wird aber auch immer bewertet, wie kommuniziert wurde. Es wird auch immer gesagt, was man noch hätte machen können, um da besser zu reagieren. Und ich fand die erste Folge sehr, sehr interessant, sehr sachlich, sehr angenehm. Und ich sag mal, ist eine knappe Stunde, die erste Folge dauert, 42 Minuten, sogar noch weniger. Und kann ich empfehlen, da mal reinzuhören.
Ich höre mal da mal rein. Hört sich auf jeden Fall interessant an.
Sehr schön. Eben war ich schon fast im Abschied, bevor ich vom Konsum wieder reingerissen wurde. Ihr kennt das Spiel. Brieftaube, Mastodon, Discord. Kommt gern dazu. Abonniert gerne den Newsletter. Da wird diese Woche ein bisschen mehr drin stehen. Zukunfts-Daniel freut sich schon aufs Schreiben. Und
Ich hab ja diesmal kurze Shownotes. Sehr gut.
Ja, diesmal hast du es wirklich,
astrein hingekriegt.
Ja, soll dir auch mal gegönnt sein. Du schreibst immer so schön, ja. In diesem Sinne, es war ein Spaß. Wir hoffen, euch hat das gefallen mit diesem einen Thema und wir dürfen das wieder machen. Ja, und bis dahin wünschen wir euch eine tolle Woche, tollen Tag, guten Abend, gute Nacht, was immer da jetzt ist. Denkt dran, hier nach abschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.